ganz normal. Ganz normal. Ja, was ist eigentlich normal? Ist es normal, dass es uns jedes Jahr ein bisschen besser geht und wir uns ein bisschen mehr leisten können? Ist es normal, dass wir in einigen westlichen Ländern seit Jahrzehnten Religionsfreiheit genießen dürfen, dass wir nicht verfolgt werden für unser Bekenntnis zu Jesus? Jedenfalls ist das nicht normal für viele unserer Mitchristen, die zurzeit auf der Erde leben und auch die in den letzten 2000 Jahren gelebt haben. Ist es normal, dass wir Christen alles machen, was alle anderen auch machen, nur 15 Jahre später? Was ist normal? Jesus hat mit seinen Leuten das Passamahl gefeiert. Er hat mit ihnen über seinen Abschied und über den Beistand, den Heiligen Geist gesprochen, den er ihnen senden würde. Und Judas ist schon weggegangen, um ihn zu verraten. Und dann betet Jesus dieses Gebet, was wir eben gehört haben, oder einen Teil davon. Er ist noch in der Stadt, bevor er in den Garten geht, in dem er dann verhaftet wird. Morgen wird er hingerichtet werden, auf die grausamste Weise, die man sich vorstellen kann. Bis dahin werden ihn seine Freunde im Stich lassen. Man wird ihn foltern, man wird über ihn lügen, man wird ihn anspucken und ihn demütigen. Um was bittet er Gott in diesem Moment seines Lebens für seine Leute, die er bald in der Welt zurücklassen wird? Und sogar für uns, denn wir haben das eben gehört, er sagt ausdrücklich, ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Jesus hat für uns gebetet. Worüber redet er hier mit seinem Vater? Wie sieht er unsere Existenz in der Welt, die komplexer und verwirrender und teilweise auch feindseliger wird? Was findet Jesus normal? Ich möchte 5 Punkte hervorheben, die Jesus hier erwähnt. Erstens, normal ist, dass wir mittendrin sind und nicht dazugehören. Zweitens, normal ist, dass wir keine Macht haben, aber eine große Autorität. Drittens, normal ist, dass es uns etwas kostet, wenn uns Jesus an seiner Mission teilhaben lässt. Viertens, normal ist, dass Freude unser stabiler Erkennungswert ist. Und fünftens, normal ist, dass wir zusammenhalten, wenn es stressig wird. Erstens also, normal ist, dass wir mittendrin sind und nicht dazugehören. Jesus bittet für die, die ihm vertrauen und nachfolgen, und er sagt, ihre ganz normale Erfahrung wird sein, dass sie mittendrin, aber nicht Teil davon sind. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Die Gemeinde Jesu lebt in der Position einer Minderheit. Ob unser Umfeld jetzt immer säkularer wird oder ob es total religiös ist, Petrus schreibt im 1. Petrusbrief 2, Vers 11, liebe Freunde, ihr seid ohne Bürgerrecht und Fremde in dieser Welt. Wir leben nicht in einem christlichen Abendland. Und wenn es das je gab, hat diese Tatsache oft wenig mit dem Evangelium und mit Jesus zu tun gehabt. Wenn in der Geschichte Kirche und Staat zu nahe zusammen waren, dann wurden allzu oft die verfolgt, die ganz bewusst Jesus nachgefolgt sind. Es gab Zeiten, in denen der Staat manche christliche Werte besser schützte als heute. Aber führte das zu mehr Glauben und mehr Nachfolge? Schon immer leben Christen in einer sich wandelnden Welt mit Veränderungen der Kulturen und Wertesysteme. Das war schon immer so, das ist normal. Und vielleicht stresst es uns mehr als manche früheren Generationen, weil diese Veränderungen immer schneller und immer komplexer erscheinen. Vielleicht stresst es uns mehr, weil in der Postmoderne alles relativ wurde und man mit einem Konzept von objektiver, verbindlicher Wahrheit nichts mehr anfangen kann. Jetzt haben wir die Wahl, ob wir auf diese Entwicklungen ängstlich und besorgt schauen oder ob wir unseren Blick auf Jesus wenden und ihm folgen. Dafür betet er in Johannes 17, dass wir uns an ihm orientieren, in all diesen Veränderungen, in allem, wo wir denken, oh, das wird immer schwieriger, hier christliche Werte zu vertreten oder ein christliches Bekenntnis im Alltag zu haben. Dass wir uns an ihm orientieren und ihm nachfolgen, dafür betet er. Er verändert sich nicht. Nichts ändert sich daran, dass er uns bedingungslos liebt. Das bleibt, egal was sich um uns herum verändert. Dass wir uns ganz auf ihn verlassen können, das wird sich nicht verändern, egal was uns widerfährt. Jesus ist für uns. Und er nimmt uns nicht aus dieser Welt heraus, weil wir mittendrin in dieser Welt für ihn wirken sollen. Wir sollen nicht von einem Umfeld, das Gott ablehnt und ignoriert, geprägt werden. Aber wir sollen uns auch nicht isolieren und zurückziehen, sondern wir sollen mitten in dieser Welt ihm folgen. Ein zweiter Gedanke. Normal ist, dass wir keine Macht haben, aber eine große Autorität. Jesus hat alle Macht und er hat die höchste Autorität überhaupt. Aber in Philipper 2, Vers 6 steht, dass er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit Gott stand, seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil ausnutzte. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Jetzt kann man Macht und Autorität unterschiedlich definieren. Da gibt es ganz viele Modelle. Ich folge hier Max Weber und ich finde das sehr hilfreich, um zu verstehen, wie Jesus unsere Existenz in der Welt sieht. Macht bedeutet, so wie ich es jetzt definieren möchte für unsere Zwecke hier, Macht bedeutet, dass man etwas durchsetzen kann, dass man eine Realität erzwingen kann, auch ohne die Zustimmung der betroffenen Personen. Jesus hat diese Macht, aber er hat sie nie eingesetzt, um sein Reich auszubreiten. Er hat Macht eingesetzt, um Menschen gesund zu machen. Er hat seine Macht eingesetzt, um Menschen von Dämonen zu befreien. Er hat seine Macht eingesetzt, um Tote wieder lebendig zu machen. Aber er hat nie seine Macht eingesetzt, um seine Ansprüche durchzusetzen. Und ich glaube, Jesus hat uns ohne Macht in dieser Welt zurückgelassen. Aber er hat uns eine sehr große Autorität verliehen. Autorität sichert sich Zustimmung und Nachfolge durch Überzeugungskraft, durch eine verlässliche, vertrauenswürdige, wahrhaftige Persönlichkeit, durch Kompetenz. Wer Autorität hat, der übt Einfluss aus und bewirkt etwas. Jesus hat sich ja in eine ganz große Ohnmacht begeben. Er wurde ein hilfsbedürftiges Baby. Als er aufwuchs, erlangte er keine Macht, aber er war sich jederzeit seiner Identität als Sohn Gottes bewusst. Er kannte immer seine Autorität, die er hatte. Selbst als 12-jähriger Junge im Tempel wusste er, wer er war und wo er hingehört. Am Kreuz hätte er die Macht gehabt, sein Leiden zu beenden und seinen unvorstellbaren Demütigungen und Qualen zu entgehen. Aber selbst als er provoziert wurde, als sie schrien, steig doch herab, du hast doch anderen auch geholfen, da hat er seine Macht nicht für sich gebraucht. Und so sollen wir in dieser Welt leben. Wir verfügen nicht über Macht, aber wir wissen, wer wir sind. Jesus sagt, wir sind die, die Gott ihm gegeben hat. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Freunde. Wir sind seine Mitarbeiter. Wir haben die Autorität, in seinem Namen dieser Welt Heil und Versöhnung zuzusprechen. In unserem Dienst in der islamischen Welt verfügen wir über keinerlei Macht. Aber wir haben eine ganz große Autorität, weil Jesus uns gesandt hat. Und weil das, was wir weitergeben, das, was wir den muslimischen Menschen vermitteln, weil da Jesus dahinter steht, weil das in seinem Namen geschieht. Wie leben wir jetzt so ohne Macht? Wir warten darauf, dass Jesus in seiner ganzen Macht erscheint. Er hat durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung unsere Auflehnung gegen Gott und ihre Folgen besiegt. Er hat uns mit unserem Schöpfer versöhnt. Er hat dem Bösen und dem Tod die Macht genommen. Aber er sagt zu seinem Vater, jetzt komme ich zu dir. Und er lässt uns zurück. Und wir leben in dieser Welt in einer Spannung. Und das ist so wichtig, dass wir diese Spannung verstehen. Die macht unsere Existenz aus. Eine Spannung zwischen einem schon und einem noch nicht. Ihr habt das wunderbar in diesem Lied gesungen gerade. Jesus ist schon in die Welt gekommen und er hat schon alles vollbracht. Aber er ist zu seinem Vater zurückgekehrt und er kommt wieder in seiner ganzen Macht. Und dann wird er sein Reich vollenden. Dann wird er alle Tränen abwischen. Dann wird es keinen Schmerz und kein Leid und keine Sünde mehr geben. Aber das ist noch nicht geschehen. Deshalb sagt Paulus in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist im Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Und in dieser Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus leben wir. Und er hat uns sehr offen gesagt, dass diese Zeit große Herausforderungen und große Möglichkeiten mit sich bringt. Es wird nicht alles permanent besser werden. Das hat uns Jesus ehrlich gesagt. Wir haben das vielleicht vor 40 Jahren noch geglaubt. Ich weiß noch, als ich zur Schule ging, wurde uns das vermittelt. Wir sind dabei als Menschheit, dass wir die letzten Krankheiten überwinden. Wir sind dabei, eine neue Weltordnung des Friedens und der Demokratie aufzurichten, die nach und nach alle Teile der Erde durchzieht. Und wenn wir heute uns umschauen, dann wissen wir, dass das nicht geschieht. Und Jesus sagt uns das ganz ehrlich. Er hat uns das nicht verheimlicht. Er sagt uns, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Polarisierungen, Aggression, Klimawandel, Extremismus, all das wird nicht überwunden, sondern das nimmt immer mehr zu. Und gleichzeitig breitet sich Gottes Reich aus. Oft unscheinbar und verborgen, aber unaufhaltsam. Die Gemeinde Jesu wächst heute wie nie zuvor. Viel stärker noch als bei uns in Afrika, in Südamerika und in Asien. Diese geschichtlichen Entwicklungen, die uns vielleicht Sorgen bereiten, die uns beschäftigen, die uns vielleicht sogar schlaflos machen, die beherrschen uns nicht. Sondern Jesus bedient sich ihrer, um seine Geschichte zu erfüllen. Jesus hält an seiner Mission fest und er möchte uns daran beteiligen. Und es muss uns wenn wir unsere Existenz in dieser Welt mit all ihren Entwicklungen betrachten, immer um diese eine Frage gehen. Herr, was tust du? Herr, was machst du? Und wo möchtest du uns in dein Wirken einbeziehen? Was tust du gerade in unserem Ort oder in unserem Land oder irgendwo in der islamischen Welt? Und wo willst du, dass wir dabei sind? Im 2. Petrusbrief steht eine ganz interessante Aussage in Kapitel 3, Vers 9. Da sagt Petrus, es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Zeit ist geschenkte Zeit. Zeit ist Gelegenheit. Sie wird irgendwann enden. In der islamischen Welt kommen heute mehr Menschen zum Glauben an Jesus als je zuvor. Und geschichtliche Entwicklungen spielen da eine Rolle. Ein Beispiel ist der sogenannte arabische Frühling vor gut 10 Jahren. In vielen arabischen Ländern haben sich damals junge Muslime Diktatoren widersetzt, die teilweise seit über 30 Jahren korrupt und ungerecht regiert hatten. Im Westen haben wir das gefeiert und haben gedacht, jetzt kehren sie sich zu Demokratie hin und wenden sich vom Islam ab. Aber diese Menschen wollten einfach nur mehr Freiheit, mehr Gerechtigkeit, mehr Verlässlichkeit ihrer Führungskräfte, mehr Gestaltungsmöglichkeiten in ihrem Leben. Sie wandten sich nicht vom Islam ab, das war ihre Identität, das war gar kein Gedanke. Sie haben sogar das Gegenteil getan. Als sie die Diktatoren gestürzt hatten, wählten sie fundamentalistische Gruppen wie die Moslembruderschaft. Sie folgten denen, die sagten, der Islam ist die Antwort. Aber dann merkten sie, dass sie unter diesen neuen Machthabern noch weniger Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten hatten. Und dann trat in der Tat ein tiefes Hinterfragen ein. Viele Muslime stellen den Islamismus in Frage und viele sogar den Islam selber. Viele suchen nach Wahrheit und Hoffnung und wir beobachten heute eine größere Offenheit unter muslimischen Menschen als je zuvor. Gott gebraucht geschichtliche Ereignisse. Und es ist wichtig, dass wir über das, was uns da bedrängt und bedroht, hinausschauen und fragen, Herr, was tust du? Unzählige Menschen sind zurzeit weltweit auf der Flucht. Man schätzt über 90 Millionen. Jetzt ist doch die Frage, machen wir uns Sorgen um die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, wenn wir einige von ihnen aufnehmen? Oder sehen wir in diesen Bewegungen, wie Gott wirkt? Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, Vers 26, aus einem einzigen Menschen hat Gott alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Das ist Gottes Absicht in der Geschichte. Und so sollten wir sie lesen und fragen, Herr, was tust du und wo willst du uns beteiligen? Christsein bedeutet, dass wir Jesus folgen, dass wir dort sind, wo er ist. Das ist Bewegung. Christsein ist nicht statisch. Wir haben es jetzt kapiert und hier sitzen wir jetzt und bewegen uns nicht mehr. Christsein ist Bewegung, Nachfolge. Das bedeutet auch, dass wir nie aufhören, von Jesus zu lernen. Jünger sein heißt lernender sein und das wird gehen bis an unser Lebensende. Ich führe in Gemeinden und Organisationen Seminare durch, wo es darum geht, wie wir als Christen Muslimen begegnen können. Das passiert mir immer mal wieder, dass ich nach einiger Zeit, wo wir so das miteinander erarbeiten, jemand zu Wort meldet und sagt, Sie verharmlosen den Islam. Ich habe aber da noch gar nichts über den Islam gesagt. Ich habe über muslimische Menschen gesprochen und über das Evangelium und wie wir ihnen von Jesus erzählen können. Aber es gibt Christen, die sind daran gar nicht interessiert. Sie wollen nicht lernen. Sie wollen nicht befähigt werden, wie wir mitten in dieser Welt an Gottes Wirken beteiligt sein können. Sie wollen Bescheid wissen. Sie wollen, wenn es in diesem Seminar um Muslime geht, dass sie bestätigt werden in ihren Einschätzungen des Islam und des Weltgeschehens allgemein. Wenn wir aber lieber besser Bescheid wissen wollen als alle anderen und bei allem wissen wollen, was dahinter steckt, dann kann uns etwas passieren, was Menschen widerfahren ist, als Jesus zum ersten Mal auf die Welt gekommen ist. Da gab es Endzeitexperten. Da gab es Schriftgelehrte, die die Bibel in- und auswendig kannten. Die genau wussten, wie der Messias sein wird und die genau wussten, wie alles ablaufen wird. Und als Jesus kam, haben sie ihn nicht erkannt. Sie haben ihn abgelehnt, sie haben ihn bekämpft. Es geht für Christen nicht darum, dass wir Bescheid wissen und alles im Griff haben. Es geht darum, dass wir Jesus folgen, auch außerhalb unserer Gewissheiten und Sicherheiten. Und wenn wir das tun und wenn wir sein Wort in unserem Herzen bewahren, dann werden wir bereit sein, wenn er kommt. Dann werden wir wach sein und da sein. Drittens, normal ist, dass es uns etwas kostet, wenn uns Jesus an seiner Mission beteiligt. Wir erleben das immer wieder, dass junge Menschen zu uns kommen und sagen, ich bin bereit, in ein muslimisches Land zu gehen und dort die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und wir sprechen dann mit der Gemeindeleitung über die Aussendung und dann werden wir gefragt, ja, ist das da auch sicher? Das ist eine wichtige und gute Frage und es wäre unverantwortlich, wenn eine Gemeindeleitung diese Frage nicht stellen würde. Aber was machen wir mit der Antwort? Die Antwort ist oft, nein, es ist dort nicht sicher. Es gibt dort vielleicht eine sehr instabile politische Situation. Es gibt Menschenrechtsverletzungen. Es ist gefährlich dort. Und das ist einer der Gründe, warum diese Menschen so benachteiligt sind, warum sie so wenige Chancen hatten, von Jesus zu hören. Und das ist einer der Gründe, warum wir zu ihnen gehen müssen. Wie entscheiden wir jetzt also, ob und wie wir uns an Gottes Mission an gefährlichen Orten begleiten? Wir brauchen dafür ein biblisches Verständnis von Leiden und von Martyrium. Wir brauchen eine Theologie des Risikos. Wie entscheidet man das, welche Risiken wir im Auftrag Jesu eingehen und welche nicht? Was für Kriterien gibt uns Gottes Wort dafür? Das sind herausfordernde Themen. Aber es ist gut für uns, wenn wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Denn mit dieser Realität leben viele unserer Glaubensgeschwister auf der ganzen Welt. Und diese Fragen führen uns über das hinaus, was wir im Griff haben, was wir handeln und managen können. Da fängt Glaube an. wir merken, dass wir da komplett auf Gott angewiesen sind und dass wir ganz fest in seinem Wort verwurzelt sein müssen. Aber das ist doch gut für uns. Jesus weiß, dass es für uns oft gefährlich ist, ihm nachzufolgen. Er sagt hier in Johannes 17, dass die Welt uns hassen wird, weil wir nicht von der Welt sind. So wie er nicht von der Welt ist. Er sagt, wenn sie den Meister gehasst haben, dann werden sie auch seine Schüler hassen. Das ist normal. Ein Kapitel vorher hat Jesus gesagt, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott einen Dienst zu erweisen. Wie verdreht ist das denn? Und bitte versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass wir Leiden suchen sollen oder dass wir Leiden in irgendeiner Form glorifizieren sollen. Leiden ist schlimm, es schmerzt und wir sind ganz normal, wenn wir nicht gerne leiden. Jesus hat auch nicht gerne gelitten. Ein paar Stunden nach diesem Gebet in Johannes 17 hat er im Garten wieder gebetet. Und er hat sich auf den Boden geworfen und hat gesagt, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber dann hat er voller Vertrauen zu Gott gesagt, aber nicht was ich will, sondern was du willst. Und so betet Jesus auch nicht, dass Gott uns aus dieser Welt herausnimmt, sondern dass er uns bewahrt vor dem Bösen. Und wenn Jesus dafür gebetet hat, dann habe ich ganz viel Hoffnung und Zuversicht. Er betet, dass Gott uns vor dem Bösen bewahrt, was uns widerfahren kann, aber auch vor dem Bösen, was wir tun können, wo wir zu dem Bösen beitragen können. 1. Petrus 2 steht, ihr seid nun Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben. Denn sie führen einen Krieg gegen unsere Seele. Das bedeutet auch, dass die Welt uns nicht deshalb hassen soll, weil wir uns vielleicht für christliche Werte einsetzen, aber gar nicht nach diesen christlichen Werten leben. Wir sollen nicht gehasst werden, weil wir lieblos sind, weil wir uns gar nicht für die Menschen interessieren und ihnen auch nicht zuhören. Die Ursache des Hasses soll nicht sein, dass wir andere diskriminieren und dass wir intolerant sind. Aber normal ist, dass viele uns hassen, dass wir keine Macht haben, aber eine große Autorität, dass wir mittendrin leben, nicht ohne Furcht, aber ohne von Furcht bestimmt zu werden. Mit Respekt, mit Liebe und Mut. Viertens, normal ist, dass Freude unser stabiler Erkennungswert ist. Wir sind also mittendrin und gehören nicht dazu. Aber kann man da nicht verbissen werden? Kann man da nicht sehr hart werden und lieblos? Jesus bittet Gott, dass er durch uns in der Welt verherrlicht wird. Das heißt, dass die Menschen die Herrlichkeit Jesus durch uns sehen können. Jesus liebt diese Welt. Immer noch. Er hat sogar die geliebt, die ihn auf die entwürdigendste und schmerzvollste Weise gefoltert haben. Und er hat für sie gebetet, dass Gott ihnen vergibt. Vielleicht kann es unser Ziel und Gebet sein, dass wir immer weniger die Herrlichkeit von Jesus verdecken. Dass wir ihr Raum geben, dass wir sie scheinen und strahlen lassen, dass man sie sehen kann. Dass unsere Nachbarn, unsere Kollegen, einfach jeder etwas davon mitkriegt, wie großartig Jesus ist. dass wir ihnen ganz normal erzählen, wie cool Jesus ist. Das wird schwierig, wenn uns unser Leben in dieser Welt bitter und freudlos macht, wenn wir unversöhnlich und arrogant werden und wenn wir unser Christsein durch Abgrenzung definieren. Jesus hat uns sehr offen gesagt, wie herausfordernd vieles an unserem Leben sein wird. Aber er sagt in diesem Text: Das habe ich ihnen in der Welt gesagt, damit meine Freude sie vollkommen erfüllt. Jesus hat erstaunlich konkret und schonungslos angekündigt, dass Böses und Zerstörung nicht weniger werden, sondern im Lauf der Weltgeschichte eher eskalieren. Aber in diesem Zusammenhang spricht er von Freude, weil es die Freude an ihm ist, der sich nicht ändert, der nicht abhängig ist von unseren Umständen. Er hat gesagt, wenn all das anfängt zu geschehen, dann richtet eure Blicke auf, denn eure Erlösung naht. Manchmal hilft es uns vielleicht, wenn wir uns weniger damit beschäftigen, was alles kommt, und mehr damit, wer kommt. Jesus kommt und er wird das vollenden, was er am Kreuz und durch seine Auferstehung von den Toten getan hat. Paulus sagt: Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar machen wird. Vielleicht denkt man jetzt sofort, ja, ihr werdet doch jetzt nicht anfangen, wie im Mittelalter die Leute aufs Jenseits zu vertrösten. Aber das ist kein Vertrösten. Das ist kein manipulatives Ablenken der Menschen, um sie dann auszunutzen. Das ist Trost. Trost ist etwas anderes als Vertröstung. Dieser Trost, der Blick auf Gott, bewirkt, dass wir mit Freude in dieser Welt leben können, dass wir Freude ausstrahlen können. Dieser Blick auf ihn bewirkt, dass wir mit beiden Füßen auf dem Boden stehen können, ohne uns von den Realitäten einschüchtern oder lähmen zu lassen. Der Blick auf Jesus, der wiederkommt, bewirkt, dass wir nicht zynisch werden, sondern hoffnungsvoll. Er bewirkt in uns Resilienz und Mut und Entschlossenheit. Diese Zeit ist in mancher Hinsicht eine böse Zeit, aber es ist eine unglaublich wertvolle Zeit, weil Jesus unbeirrt an seiner Mission festhält und weil er uns Teil davon sein lässt. Er sagt zu seinem Vater: Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. In diese Welt, in der wir ganz unterschiedliche Menschen erleben, in der manche verzweifelt schreien: Warum Gott, wenn sie Ungerechtigkeit, Leid und Diskriminierung erleben. Und in diese Welt, in der andere immer noch glauben, dass jeder am besten weiß, was gut und böse für ihn ist und dass er deshalb selbstbestimmt ohne Gott leben kann. Für alle gilt, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20 sagt: Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Deshalb sind wir noch da. Und Freude soll unser stabiler Erkennungswert sein. Auch wenn die Welt uns hasst, in der Apostelgeschichte war das auch so, aber gleichzeitig heißt es von der Gemeinde, dass sie große Freude verbreitete, dass sie in hohem Ansehen beim Volk stand, dass sie Gunst vor den Menschen fanden. Gott sagte durch Jeremia seinem Volk in einem komplett heidnischen, feindlichen Umfeld: Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels. Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe, betet für das Wohlergehen dieser Stadt. Wie leben wir in einer gottfeindlichen, gefallenen Welt? nicht durch Recht haben und verurteilen, sondern durch große Freude über Jesus und durch authentische Gemeinschaft. Und das ist mein letzter Punkt. Normal ist, dass wir zusammenhalten, wenn es stressig wird. Christsein geht nicht allein. Wir brauchen einander. Wenn Jesus unser Leben heil macht, wenn er uns heiligt, wie es hier heißt, dann macht er uns in allererster Linie wieder beziehungsfähig. Und er bittet seinen Vater hier um etwas sehr Radikales. Er sagt, bewahre sie in deinem Namen, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Wow. Das heißt, Jesus nimmt die innige Beziehung zu seinem Vater als Maßstab für die Einheit seiner Nachfolger, für die Einheit der Christen. Nur noch mal zur Erinnerung, was das für eine Truppe war, die er zurückließ. Einer ist schon weggelaufen und gerade dabei, ihn zu verraten. Einer schwört, dass er bis zum Letzten zu ihm steht und wird in ein paar Stunden sagen, dass er ihn nicht mal kennt. Zwei hatten vor kurzem angeregt, dass man ein Dorf abfackeln könnte. Und dann haben sie gefragt, ob sie rechts und links von Jesus sitzen dürfen, wenn er in seinem Reich ist. Einer hat für die Besatzungsmacht gearbeitet und ein anderer hat Anschläge auf die Besatzer geplant. Und so könnten wir weitermachen. Das ist ein ambitioniertes Gebet von Jesus. Macht, dass sie eins sind, so wie wir. Aber Einheit unter Christen ist für Jesus normal. Sowieso, wenn die Zeiten schwieriger werden und es stressiger wird. Und wir erleben in manchen Beurteilungen von zeitlichen Ereignissen, dass unsere Einheit bröckelt. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, die Einheit geht doch nur, wenn man eine gemeinsame Basis hat. Einheit kann doch nicht auf Beliebigkeit aufbauen, das stimmt alles. Aber ich glaube, auf der Seite fallen wir eher nicht vom Pferd. Man schätzt, dass es zurzeit ungefähr 42.000 christliche Konfessionen auf der Welt gibt. Jesus sagt, wie du, Vater, in mir und ich in dir, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist nicht ein netter Luxus, wenn wir Einheit leben. Es hat mich immer tief berührt, wenn unsere muslimischen Freunde in Mali zu uns gesagt haben, wie könnt ihr so leben wie eine Familie? Ihr seid aus verschiedenen Ländern, ihr seid ganz unterschiedliche Typen, ihr seid aus verschiedenen Generationen. Warum habt ihr so einen Zusammenhalt? Und sie haben es auch andersrum kommuniziert, wenn wir Stress hatten im Team. Wir können es uns nicht leisten, dass wir Einheit durch das Verurteilen anderer Christen und durch unangemessene Abgrenzung beschädigen. Dann werden wir unglaubwürdig und wir machen es Menschen schwer, Gott zu vertrauen. In der Komplexität dieser Welt brauchen wir einander als kritisch prüfende Gemeinschaft. Und wenn sich Christen absondern und zurückziehen oder auswandern, dann entziehen sie sich einem wichtigen Korrektiv. Und wir werden anfälliger für die Täuschungen des Feindes. Wir brauchen einander. Es ist ja so, wir wünschen uns ja alle und wir sind meistens auch recht überzeugt davon, dass das, was wir glauben und wie wir den Glauben leben, dass das biblisch ist. Dass das gut biblisch begründet und fundiert ist. Aber das ist natürlich nicht so. Unsere Gemeindepraxis und unsere Theologie sind immer auch biografisch und kulturell beeinflusst. Und deshalb müssen wir als Nachfolger Jesu immer Lernende bleiben, weil das unser Bestreben ist, dass unser Glaube wirklich auf der Bibel aufgebaut und fundiert ist und verwurzelt ist. Aber wir sind da noch nicht. Wir bleiben, solange wir auf der Erde sind, Lernende. Nachfolger Jesu erkennen das und bleiben am Lernen. Und besonders Christen aus anderen Kulturen können uns helfen, blinde Flecke zu entdecken. Aspekte der Bibel, die Gott wichtig sind, aber die wir vielleicht überlesen, weil sie gar nicht so relevant sind in unserer Kultur. Es ist wichtig, dass wir Stimmen aus anderen Kulturen in unseren Gemeinden hören. Das ist heute möglich. Wir haben Christen aus aller Welt, die bei uns leben. Und dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo sie nicht wie wir werden müssen, sondern wo sie in ihrer Persönlichkeit und in ihrem kulturellen Hintergrund Jesus nachfolgen können. Und wo wir gemeinsam Gemeinde prägen können. Wir können so viel voneinander lernen. Und selbst innerhalb unserer eigenen Kultur reicht es nicht, wenn unsere Gemeinden ein kleines Segment unserer Gesellschaft darstellen. Menschen, die relativ ähnlich leben, die sich gut verstehen, die gerne zusammen sind und einen ähnlichen Lebensstandard haben. Jesus will, dass Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen zum Glauben an ihn kommen und dass wir gemeinsam Gemeinde leben. Ich finde es spannend und herausfordernd, in dieser Welt zu leben. Ich habe große Hoffnung, denn wenn Jesus für uns gebetet hat und wenn er jetzt unser hoher Priester ist, der all unsere Schwachheiten versteht und der permanent für uns vor Gott bittet, dann gibt es große Hoffnung. Jesus findet es ganz normal, dass wir mittendrin sind und nicht dazugehören. Dass wir keine Macht haben, aber große Autorität. Dass es uns etwas kostet, wenn er uns an seiner Mission teilhaben lässt. Dass Freude unser stabiler Erkennungswert ist und dass wir zusammenhalten, wenn es stressig wird.